Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Blockfreienbewegung und zwei Namen, die dabei eine Rolle spielten. Tito und Mugabe. Fast 40 Jahre ist es her, dass ich persönlich Debatten all jener politischen Führer erleben durfte, die ihre 8. Gipfelkonferenz 1986 in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe, abhielten. Es geht um die Blockfreienbewegung, englisch Non-Aligned Movement, von der heute kaum mehr die Rede ist. Auf Initiative des indischen Ministerpräsidenten Nehru und des jugoslawischen Ministerpräsidenten Tito hatten sich 1955 Abgesandte aus 23 asiatischen und 6 afrikanischen Staaten im indonesischen Bandung getroffen. Es handelte sich dabei um Staaten, die weder dem westlichen noch dem östlichen Bündnissystem angehörten. Der eigentliche Initiator dieser Idee war der jugoslawische Staatschef Josip Broz Tito. Dieser hatte 1948 mit dem sowjetischen Diktator Stalin gebrochen und strebte jetzt einen anderen Weg des realen Sozialismus an, so wie es auch der indonesische Gastgeber und antikoloniale Befreiungsheld Sukarno wollte. Als Ergebnis der Konferenz verabschiedeten seinerzeit die 29 Staaten mehrere Resolutionen. In einer verurteilten sie jede Form von Kolonialismus und Rassendiskriminierung und forderten die Beachtung der Charta der Vereinten Nationen. In einer weiteren Resolution sprachen sie sich für den Abbau der Spannungen zwischen den Machtblöcken, eine allgemeine Abrüstung und ein Verbot von Kernwaffen aus. Bei der Konferenz von Bandung wurden auch erstmals Forderungen der Dritten Welt nach Gleichberechtigung und Gleichbehandlung gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten laut. Bei der 8. Gipfelkonferenz der Blockfreien Bewegung vom 1. bis 6. September 1986 in Simbabwe nahmen 101 Staaten teil. Dieser Gipfel in Harare war das erste und bisher einzige Mal, dass die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Bewegung im südlichen Afrika stattfand. Für das historische Ereignis hatte der simbabwische Staatschef Robert Mugabe einen riesenhaften, golden schimmernden Prunkbau als internationales Konferenzzentrum errichten lassen. Diese Konferenz war von mehreren historischen und politischen Schwerpunkten geprägt. Die unmittelbare geografische Nähe zu Südafrika machte die Apartheid zum dominierenden Thema des Treffens. Die Mitgliedstaaten verabschiedeten einhellig eine Charta für Wirtschaftssanktionen gegen das damalige südafrikanische Regime. Die Bewegung verabschiedete auch den Harare Appeal on Disarmament, in dem ein striktes Atomtestverbot und ein Ende des nuklearen Wettrüstens gefordert wurden. Erstmals wurde in der Abschlusserklärung von Harare ein konkreter Aufruf zur engeren Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern, also eine Süd-Süd-Kooperation, verankert. Weshalb und wie erlebte ich diesen blockfreien Aufmarsch in Simbabwes Hauptstadt Harare? Ein Jahr zuvor hatte ich begonnen, im Auftrag der Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung der Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, beim Aufbau eines weiteren Radiosenders zu helfen, des Kultursenders Radio 4, der bis heute in 7 einheimischen Sprachen Programme ausstrahlt. Rechtzeitig betriebsbereit wurde der Übertragungswagen von Radio 4, der nun, stationiert im Keller des internationalen Konferenzzentrums, die Reden von Delegierten übertrug. In meinem Buch »Der Weg nach Simbabwe« lese ich folgende persönliche Erfahrung. Die Fernsehscheinwerfer im riesigen internationalen Konferenzzentrum von Harare sind ausgeschaltet. Das Publikum ist ausgesperrt. Die Führer von rund 100 Staaten der blockfreien Bewegung wollen an diesem Nachmittag im September 1986 unter sich sein. Auch die Mikrofone des Radio 4 Übertragungswagens von ZBC, geparkt im Kellergeschoss, sind abgestellt. Mit meinem Spezialausweis habe ich mich auf die leere Pressetribüne gesetzt und genieße das Privileg, in dieser Stunde als einziger Zaungast dieser größten Versammlung der Welt außerhalb der Generalversammlung der UNO zuzuschauen. Ich tue es mit Muße. Das Licht lässt die Akteure wie Wachsfiguren erscheinen. Es täuscht. Die meisten sind durch Stahlbäder gegangen. Dort unten sitzen die Führer von Revolutionen, von Umstürzen, von Intrigen. Veteranen der antikolonialen Befreiungskämpfe in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Sieger gegen neokoloniale Supermächte, Überlebende von Palastrevolutionen. Und Kontrahenten in andauernden Grenz- und Religionskriegen auf Testplätzen internationaler Waffenproduzenten. Zwei von ihnen werden das Ende des Jahres nicht mehr erleben. Der eine erschossen in einem Putsch, der andere Opfer eines mysteriösen Flugzeugabsturzes. Ein dritter wird 2 Jahre später ebenfalls im Feuerball einer explodierenden Militärmaschine sterben. Andere sind bei Putschversuchen gerade noch einmal knapp davon gekommen. Und wieder andere wurden, auch das kommt vor, schlicht abgewählt. Für 3 Jahre rückt Simbabwe in den Mittelpunkt dieser 101 Länder starken Völkergemeinschaft, die fast die gesamte sogenannte Dritte Welt repräsentiert und sich blockfrei nennt. Der simbabwische Premierminister Robert Mugabe, seit 1987 Exekutivpräsident, übernimmt während dieser Gipfelkonferenz für 3 Jahre den Vorsitz der blockfreien Bewegung. Was heißt blockfrei? Da unten sitzen Vertreter von Ländern beisammen, die seit Jahren Krieg gegeneinander führen, wie der Iran und der Irak, oder die Grenzkonflikte ungelöst vor sich herschieben, wie Indien und Pakistan. Der bärtige Fidel Castro hat Kubas Abhängigkeit von Moskau durch die schlimmsten Zeiten der Brezhnev-Ära nie gelockert. Erst später werden Glasnost und Perestroika Gorbatschows ihn in seinem Ideologiebunker isolieren. Die Männer mit dem Emaille-Kopf Kim Il-sungs am Revers ihrer grauen Anzüge repräsentieren das Land mit dem ausgeprägtesten Personenkult, Nordkorea. Und Libyens Gaddafi, der mit seiner fanatischen, aber hübschen Leibgarde für das einzige weibliche Element in dieser Männergesellschaft sorgt, lässt bei seinem Auftritt kein gutes Wort an einigen Kollegen, denen er selbstsüchtige Motive unterstellt. Robert Mugabe als Vermittler auf dem Stuhl des Vorsitzenden dieser bunt gemischten Versammlung dürfte schon ein gutes halbes Jahr zuvor eine Ahnung davon erhalten haben, dass nicht bloß die Verständigung zwischen Schwarz und Weiß ihre Probleme hat. Beim Staatsbesuch des iranischen Präsidenten Khamenei im Januar 1986 entwickelten sich die interkulturellen Widersprüche zum unvermeidlichen Eklat. Das begann beim traditionellen Ausflug zu den Victoria-Fällen an Bord der Air Zimbabwe-Maschine. Die iranische Delegation weigerte sich, die Bedienung durch Stewardessen zu akzeptieren. Bei der Ankunft in Victoria Falls wandte sie sich ab, als sie von einer traditionellen Tanzgruppe mit weiblichen Mitgliedern begrüßt wurde. Der Konflikt erreichte das Ende der Geduldsgrenze auf Seiten der Gastgeber beim Staatsbankett zum Abschluss des Besuchs. Peinlich berührt nahm Khamenis Delegation die anwesende Begleitung Mugabes zur Kenntnis, darunter eine Ministerin, Staatssekretärinnen und Sally, die Frau Mugabes. Konfrontiert mit dem Wunsch der Gäste, Männer und Frauen müssten getrennt speisen, verließ Mugabe das Bankett. Das simbabwische Fernsehen erhielt die Erlaubnis, den Vorfall in den Hauptnachrichten des nächsten Tages zu dokumentieren, mit der Erklärung eines Regierungssprechers: Frauen hätten bei der Befreiung des Landes eine bedeutende Rolle gespielt. Sie hätten in Simbabwe Anspruch auf einen Ehrenplatz. Hört sich gut an. Wie aber würde sich dieser Präsident Mugabe, den ich mittlerweile meinte, ganz gut kennengelernt zu haben, selber in einer Situation verhalten, in der er mit Konflikten zwischen ihm fremden Kulturen konfrontiert wäre? Ich erinnerte mich an den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Harare, bei dem sich beide beim Abschied unbeobachtet von Fernsehkameras hinterrücks lange freundschaftlich die Hände drückten. Und einige Monate später fand Folgendes statt.
Als Ende September 1991 im Garten des State House von Harare Mikrofone zur regulären Pressekonferenz des simbabwischen Präsidenten aufgebaut wurden, hatte ich kurz zuvor durch eine Unachtsamkeit der deutschen Botschaft davon erfahren, dass Mugabe die Einladung von Bundespräsident Weizsäcker zum Gegenbesuch in Deutschland angenommen hatte. Diese Information mischte sich in meinem Kopf mit einer anderen Nachricht, die wenige Tage zuvor aus einer Stadt nur 15 Kilometer entfernt von meinem Geburtsort weltweit verbreitet worden war. Was am 17. September 1991 in Hoyerswerda mit einer Hetzjagd auf vietnamesische Menschen begann, mündete in dem ersten Pogrom der bundesrepublikanischen Geschichte. Am selben Abend noch griffen mehrere Dutzend Neonazis unter zustimmendem Gejohle von immer mehr Menschen das Wohnheim der ehemaligen Vertragsarbeiter mit Steinen an. Am folgenden Abend kamen noch Molotow-Cocktails hinzu. Die Polizei griff kaum ein. Schließlich wurden die Vertragsarbeiter evakuiert. Am 20. September wurde auch das Flüchtlingswohnheim angegriffen. Schon in den Wochen zuvor waren die Bewohner immer wieder von Neonazis angegriffen worden. An diesem Abend zogen diese mit dem Mob vor das Flüchtlingsheim und bewarfen es mit Steinen und Molotow-Cocktails. Einzelne Migranten wurden von den Neonazis auch direkt angegriffen, wozu der Mob die Gewalttäter durch Zurufe und Applaus weiter anheizte. Am Morgen des 21. September wurden die Flüchtlinge unter SEK-Begleitung mit Bussen auf Unterkünfte im Umland verteilt. Hoyerswerda wurde von den Neonazis daraufhin zur ersten ausländerfreien Stadt erklärt. Am 19. September 1991, noch während des Pogroms, starb Samuel Yeboah, ein ghanaischer Flüchtling, in St. Louis im Saarland, durch einen bis heute nicht aufgeklärten Brandanschlag. Das Landratsamt Hoyerswerda veröffentlichte dazu folgende Lageeinschätzung. Zitat: Es besteht einheitliche Auffassung dazu, dass eine endgültige Problemlösung nur durch Ausreise der Ausländer geschaffen werden kann. Nach Abwicklung seiner Agenda für diese Pressekonferenz gibt Mugabe der internationalen Presse Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich arbeite in diesen Monaten als für die ARD akkreditierter Reporter und frage, ob es stimmt, dass er die Einladung zu einem offiziellen Besuch in meinem Land angenommen habe.
Woher wissen Sie das? Das sollte doch noch ein Geheimnis bleiben.
Der Vertreter der deutschen Botschaft funkelt mich böse aus dem Hintergrund an. Aber es stimmt, bestätigt er. Und könnten Sie sich bitte dazu äußern, was das für ein Gefühl ist, in ein Land zu reisen, in dem gerade Menschen mit anderer Hautfarbe gejagt werden? Pause. Der alte Mann hat sich mir jetzt komplett zugewendet. Eine Hand unter dem Ellbogen des anderen Armes, die zweite Hand mit dem Rücken unter dem Kinn. Bei ihm die typische Nachdenkhaltung. Ich hoffe, ich werde Menschen treffen, die sich daran erinnern und darüber traurig sind, dass es in ihrer Geschichte eine Zeit gab, in der 6 Millionen Juden umgebracht wurden. Nach seinem ersten Aufenthalt in Hamburg im Jahr 1991 war Mugabe unangekündigt nach Moskau weitergereist. Monate später, ich habe für ein deutsches Fernsehteam wiederum im State House einen Interviewtermin arrangiert, ergibt sich die Gelegenheit, für eine Weile unbeachtet nebeneinander zu stehen. Der aus Nairobi angereiste Reporter hat seinen eingereichten Fragenkatalog abgearbeitet, sein Team hat Mugabe das Mikrofon schon abgenommen, der hat offenbar noch keine Lust zu gehen. »With all due respect, Sir«, beginne ich, eine Hand fährt unter den Ellenbogen. »Zuletzt hätte ich ihn ja in Hamburg gesehen, kurz vor seiner Weiterreise nach Moskau.« Die zweite Hand fährt unters Kinn. »Und?« »Nun, ich hätte ja miterlebt, wie er seinerzeit den Vorsitz über die blockfreien Bewegung übernommen hätte, 1986 bis 1989. Und?« »Ich hätte mich gewundert, dass er nach Moskau und nicht nach Belgrad geflogen sei.« »Warum nach Belgrad?« »Nun, Jugoslawien sei im Prozess gewesen zu zerfallen. Serbien und Kroatien hätten im Sommer 91 ihren Austritt aus dem jugoslawischen Staatsverband erklärt. Titos Erbe schon nicht mehr zu retten. Hätte es Tito, der Mitbegründer der blockfreien Bewegung, nicht verdient, dass sich seine Nachfolger um dieses Erbe kümmern? Ich stellte mir vor, wie das gewesen wäre, wenn vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Präsident aus Afrika nach Belgrad gekommen wäre mit dem Angebot, hier bin ich, um zu vermitteln, um unser Prinzip der Blockfreiheit zu verteidigen. Pause. Dann sinkt die Hand. Das hat mir keiner geraten.